Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Matthias Drobinski, der Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum, und ich freue mich sehr auf diesen Abend mit Ihnen, mit euch, mit den Menschen, die sich jetzt eingeschaltet haben. Das sind schon ganz schön viele. Das finde ich toll. Wohin geht die katholische Kirche nach der Synode in Rom? Das ist das Thema, die Frage des Abends, mit der wir uns beschäftigen auf unserem Podium, mit dem aber auch Sie sich beschäftigen können, indem Sie sich an unserer Debatte beteiligen. Das geht am besten im Chat, wo Sie Fragen stellen können und auch durchaus Kommentare lassen können. Meine Kollegin Elena Boch, die sammelt die, und am Ende unserer Debatte, da ist sie und grüßt ganz herzlich. Da gehen wir auf Ihre Fragen ein, auch das Podium, und von daher können Sie sich daran beteiligen. Manche Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, das merke ich, die stört dieser Chat. Das ist ganz einfach, den können Sie ausschalten. Da gibt es einen Knopf, der heißt Chat ausschalten, und dann kriegen Sie nichts mehr mit. Aber ist vielleicht auch ganz interessant, immer mal reinzuschauen. Wohin geht die katholische Kirche nach der Synode in Rom? Wie gesagt, das ist unser Thema. Zunächst aber soll ich Ihnen herzliche Grüße ausrichten von Hans-Jürgen Günther, dem Vorsitzenden der Leserinitiative der LIB von Publik Forum. Die LIB trägt diese Veranstaltung, und auch ihr ist es zu verdanken, dass dieser Abend kostenlos für Sie ist. Gerne aber dürfen Sie eine kleine Spende schicken. Sie kommt dem gemeinnützigen Verein zugute, also nicht uns als Redaktion. Wir müssen unser Geld selbst verdienen. Da hilft nur, wenn Sie uns abonnieren. Das geht sehr schön auf der Homepage www.publikforum.de. Dort steht auch, glaube ich, in den nächsten Tagen ein Mitschnitt dieser Veranstaltung. Keine Angst, Sie kommen nicht vor. Also man sieht Sie nicht. Man sieht nur uns, die wir hier am Abend diskutieren. Aber wenn Sie nochmal nachschauen wollen oder wenn Sie jemanden kennen, der diese Veranstaltung verpasst hat, das ist eine gute Möglichkeit, sich das alles auch nochmal anzuschauen. Wohin also geht die katholische Kirche? Wohin geht sie nach 3 Jahren Beratung? Es war ja nicht nur diese Synodenversammlung, die jetzt Ende Oktober zu Ende gegangen ist, sondern es ging ja los im Oktober 2021 mit einer großen Eröffnung mit Papst Franziskus. Dann ging dieser Prozess in die Gemeinden, die Diözesen, in kontinentale Konferenzen. Das Thema Synodalität klingt ja erstmal abstrakt, aber so banal ist es ja auch nicht, denn es geht um die Frage: Wie entscheidet die katholische Kirche von oben nach unten oder von unten nach oben? Wie ist das Verhältnis von Zentrale zur Peripherie? Wie kann sie als Weltkirche ihre Einheit wahren? Das ist natürlich auch ein großes Thema. Wie können EuropäerInnen und Menschen aus Afrika in einer Kirche zusammenbleiben? Wie geht sie um mit ihrer Macht, der ganz konkreten, also der Macht, Bischöfe zu ernennen, die dann, so jedenfalls sieht es das Kirchenrecht bis jetzt vor, doch eine beinahe absolute Macht über ihr Bistum haben? Oder aber findet sie doch neue Formen, auch Macht auszuüben? Wie geht sie um mit der geistlichen Macht, also dem Anspruch, dass sie das Evangelium der Menschen verkünden will? Das sind wirklich keine banalen Themen. Zweimal, fast 4 Wochen lang, hat diese Synode beraten. Am Ende gab es ein Schlussdokument, die Reaktionen, die Einschätzung, ob das nun ein großer Fortschritt ist oder ob das doch nur Wortgeklingel war, die gehen sehr weit auseinander. Das bin ich auch mal gespannt, wo unsere Diskussionspartnerin, der Diskussionspartner das sehen. Es hieß eine Revolution, ein Revolutionchen oder nichts als heiße Luft. Ja, das werden wir gleich mal erfahren, wie das Agnes Wuckelt sieht. Sie ist Professorin für praktische Theologie. Sie ist die stellvertretende Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, also der KfD. Und sie ist, glaube ich, auch die Stimme vieler ungeduldiger Frauen in Deutschland, die sagen, das, was ihr da diskutiert in Rom, das reicht uns nicht mehr. Es reicht uns nicht, dass ihr am Ende sagt, na gut, das Diakonat der Frauen ist Anführungsstriche offen, sondern wir wollen da auch konkrete Fortschritte sehen. Wir wollen sehen, dass wir auch die gleiche Teilhabe haben wie Männer. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Und dann ist da Thomas Söding, Senior Professor an der Ruhr-Universität Bochum für Neues Testament. Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Vor allem aber auch, weil er als Theologe, als Berater, also als theologischer Berater an dieser Versammlung oder an beiden Versammlungen 2023 und 2024 teilgenommen hat. Ich selber habe auch an allen diesen Veranstaltungen als Journalist teilgenommen. Das ist nochmal eine andere Position. Das heißt, ich bin eher der Beobachter, dem dann auch viele, viele Fragen kommen. Das ist so auch heute meine Rolle. In diesem Sinne denke ich, können wir jetzt auch mal mit der Diskussion losgehen. Ja, jetzt sehe ich auch Sie alle. Gerade habe ich nur mich selbst gesehen. Deswegen war ich so ein bisschen verunsichert, aber Gott sei Dank, alle sind da. Vielleicht an Thomas Söding, also was ich noch dazu sagen muss, Agnes Wuckelt und Thomas Söding duzen sich. Das wollen wir auch heute Abend beibehalten. Das wäre jetzt, glaube ich, künstlich, wenn Sie sich siezen würden. Und das zeigt ja auch, dass wir auch eine Debatte mit einer gewissen Vertrautheit führen und auch dadurch vielleicht auch mit einer auch nochmal ganz eigenen Intensität. Thomas Söding, was dachten Sie denn, als Sie so nach Rom fuhren? Ist das vertane Zeit? Ich meine, Sie haben ja auch noch andere Dinge zu tun, wie ich ja gerade erzählt habe. Oder dachten Sie doch, na gut, jetzt schreibe ich Weltgeschichte mit?
Weltgeschichte, ehrlich gesagt, Herr Dobrinski, ich frage mich, ob man in 10 Jahren, wenn es mal um die Kirchengeschichte dieser Zeit geht, dann die Synode in einer Fußnote abhandelt, weil es eben halt doch alles heiße Luft, wie Sie das eben gesagt haben, gewesen ist. Oder ob vielleicht doch hier etwas mehr, was ich natürlich hoffe, im Raum war. Nein, also ganz ohne Pathos will ich Ihre Frage nicht beantworten. Ich glaube, dass wir gegenwärtig in einer ganz kritischen Situation der katholischen Kirche sind, weil es jetzt einfach darum geht, eine neue Phase der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils zu organisieren. Die Synode ist eigentlich gar nicht so super geeignet dafür, weil sie total auf Bischöfe fixiert gewesen ist und nach wie vor eine unglaubliche Majorität von Bischöfen allerdings aus der ganzen Welt hat. Jetzt hat es sozusagen erste Veränderungen gegeben, die haben sich auch ausgezahlt. Ich sage, also meine Lebenszeit war jetzt nicht verloren und verschenkt, aber das führt mich nicht dazu, jetzt das Ergebnis der Synode also in den Himmel zu heben. Nein, das ist ein guter Anfang und wir in Deutschland werden auch damit etwas weiterentwickeln können, auf
Sie haben
jeden
ja
Fall.
schon angedeutet, diese Synode hat neue Formen ausprobiert, eine neue Gesprächskultur entwickelt. Auf einmal waren, oh Schreck, könnte man fast sagen, Frauen dabei, die mit abstimmen durften. Wie war denn diese Atmosphäre? Haben Sie das als besonders empfunden? Ist da etwas Neues entstanden? Also wie waren denn diese Debatten? Vielleicht erzählen Sie auch einfach ein bisschen, was da passierte. Also ich als Journalist durfte immer nur morgens auf so eine kleine Tribüne, da konnte man dann so runtergucken, irgendwie 5 Minuten bis da, oder nee, eine Viertelstunde war es, bis das Morgengebet vorbei war. Da mussten wir zack, zack raus, dass wir ja nicht hörten, was sie da unten diskutieren. Aber jetzt mal so, wie war denn das?
Ja, diese Kommunikationspolitik finde ich schrecklich. Also, die war angstbesetzt von früheren Synoden her. Wenn man jetzt beispielsweise die offenen Debatten auch übertragen hätte, dann wäre sehr viel mehr Transparenz erzeugt worden, wäre auch viel mehr sozusagen Qualität sichtbar geworden. Nein, es war eine sehr intensive Zeit, die tatsächlich auch ein Exerzitium des Zuhörens bedeutet. Ich gehörte ja zu der Gruppe von ungefähr 30 Theologinnen und Theologen, übrigens wirklich aus der ganzen Welt und durch die verschiedenen theologischen Fächer hindurch, die vor allen Dingen die Aufgabe hatten, zu analysieren, aufzuarbeiten und Möglichkeiten zu erschließen, über welche Themen dann am Ende die Synode hat entscheiden können. Intensiv, ja, das war's. Man merkte besonders im letzten Jahr, wie extrem vielfältig die Konstellationen sind, aus denen die Vertreter, weitgehend Bischöfe, aber Gott sei Dank auch andere, gekommen sind. Alle, würde ich doch sagen, haben ihre Chance genutzt, die Stimme zu erheben. Da hat die Methode der Synode auch dazu Rechnung getragen, dass wirklich auch alle zu Wort gekommen sind. Es war allerdings sehr zäh. zwischendurch. Es fehlte ganz klar sozusagen diese Lust auch an der Kontroverse, die ich beispielsweise bei den Frankfurter Synodalversammlungen sehr genossen habe. Da schrecken dann aber auch viele Gemüter stark zurück. Am Ende war es so, darüber werden wir gleich sprechen, dass ich am Mittwoch, dem ersten Tag, den Eindruck hatte, du kannst gleich wieder nach Hause fahren, weil es eine derartig restriktive, abwertende Stellungnahme des Glaubensdikasteriums zur Frage der Ordination von Frauen gab, die neben vielem anderen auch eine Desavouierung der Synode bedeutet hätte. Gott sei Dank geändert worden, sicherlich nicht in befriedigender Art und Weise, wenn wir das mit den Beschlüssen des synodalen Weges in Deutschland vergleichen, aber doch so, dass auf weltkirchlicher Ebene hier eine bemerkenswerte Form der Selbstermächtigung der Synode auch Platz gegriffen hat. Und das weiß ich zu schätzen.
Ja, Agnes Wuckelt, ich habe gelesen, Sie sind Theaterexpertin, haben auch schon mal Theaterstück geschrieben, inszeniert, also kennen sich aus. Wenn Sie nun mal so als Fachfrau, als Expertin das Theater in Rom betrachten, was sagen Sie, was war das, Welttheater oder doch Seifenoper?
Ja, ist schwierig zu sagen. Also Welttheater insofern, als glaube ich schon die Welt so geschaut hat. Inwieweit die Welt Spaß daran gefunden hat und es als Komödie oder als tragisches Spiel, als Tragödie gesehen hat, ist natürlich jeweils von der Perspektive, von der her zugeschaut wird und von den Erwartungen, die beim Zuschauen oder die das Zuschauen leiten, stimmt. Ich glaube, es hat alle Facetten von Theater gehabt. Vielleicht auch, also zum einen, weil es natürlich eine Regie gab, die, das wurde ja gerade auch schon in dem, was Thomas sagte, deutlich, eine Methode favorisierte, das Konsensverfahren, das also von daher Regie leitend war. Spannend fand ich, dass es genau dann auch, ich kann es ja nur von dem, was berichtet wurde in den Blogs und über Menschen, die am Rande teilgenommen haben und von ihren Randerfahrungen berichtet haben, dass dieses Konsensverfahren sich offenbar als Regieanweisung für dieses Theaterstück nicht durchgängig halten ließ. Und das finde ich dann schon spannend für jedes Theaterstück. Ich glaube, jedes Theaterstück wird ja auch dann erst gut, wenn Regie und SchauspielerInnen gemeinsam etwas auf die Bühne bringen möchten. Und
Ja, und wenn
das.
es auch eine gewisse Dramaturgie gibt, also am Anfang schien es ja wirklich so zu sein, also alle Konfliktthemen waren rausgemendelt in Arbeitsgruppen und eine dieser Arbeitsgruppen, eben die berühmte Arbeitsgruppe 5, also wo es um das mögliche Diakonat der Frauen ging, da sagten die Verantwortlichen gleich am Anfang auch: Leute, da müsst ihr doch gar nicht drüber diskutieren, das kommt doch sowieso nicht, was soll denn das? Waren Sie da richtig wütend oder sind Sie inzwischen schon so weit, sag ich mal, Kummer gewohnt aus Rom, dass Sie sagen, naja, so sind die halt?
Also es kommt schon immer wieder Zorn hoch. Also so geduldig bin ich noch nicht, dass ich das alles über mich ergehen lasse. Ich gehöre auch nicht zu den Frauen, die eine große Leidensbereitschaft haben. Also damit habe ich wirklich abgeschlossen, sodass ich wütend empört auch war. Ich empfand es auch als eine Beleidigung der SynodalteilnehmerInnen. Also auch so vorrangig natürlich der 54 Frauen, die sich ja mutig zu Wort melden und immer wieder auch von ihren Erfahrungen und ihren Vorstellungen Bericht erstattet haben und davon erzählt haben. Also das hat mich eigentlich wütend gemacht, dieser Umgang von oben herab beleidigend, mit Ausreden, faulen Ausreden nachher versehen, warum das so gelaufen ist und nicht anders. Und für mich bleibt natürlich ein großes Fragezeichen, ob die Formulierung, dass das noch offen ist, jetzt ein Zugeständnis an diese nicht erwartete Protestaktion war und tatsächlich das, was Papst Franziskus am Anfang ja gesagt hat, es käme nicht in Frage. Und hier baut er ja auf seinem Vorgänger, auf seinen beiden Vorgängern auf, die sagten, es ist Gottes Wille, dass das nicht passiert.
Wir haben es schon angedeutet, es gab dann einen Aufstand der Synode, Thomas Söding. Kann man sagen, war es der Frauenaufstand oder wie Christiane Florin, meine Kollegin, formulieren würde, der Weiberaufstand endlich in der katholischen Kirche?
Es war ein Aufstand und es war ein Aufstand der Synode. Ich bin aber sicher, dass die Tatsache, dass über 50 Frauen jetzt auch Mitglieder der Synode geworden sind mit Sitz und Stimme, dass die sozusagen die gesamte Art und Weise nochmal geändert hat, wie über das Thema gesprochen wird durch Frauen, aber nicht nur durch Frauen, im Angesicht von Frauen, mit Frauen. Ich glaube, das war sozusagen das tatsächlich Entscheidende. Ja, also in der Tat kann man da sagen, dass es zwischendurch zu einem Eklat auf dieser Synode gekommen war. Es gab zunächst mal nach dieser Ankündigung, die ja in Wirklichkeit eine Abkündigung gewesen war, Grummeln. Nicht sozusagen auch, es gab nicht den Pfingstmoment, wo jemand aufgestanden ist und gesagt hat, Heiliger Vater, ja, so geht das nicht. Es war sozusagen eine subtile Weise, Protest eher auf leisen Sohlen, aber dafür aus vielen Stimmen. Und dann war der Eklat derjenige, dass in der vorletzten Woche ein an sich freier Nachmittag der Vorstellung der Arbeit der 10 Studiengruppen gewidmet war. 9 von denen haben anständig gearbeitet. Eine hat sich in einer skandalösen Art und Weise der Zusammenarbeit mit der Synode verweigert. Das wurde sehr offen angesprochen, insbesondere deswegen, weil eben halt weder der Präfekt der Glaubenskongregation da war, noch war sein Stellvertreter da, sondern es waren, ich sage es jetzt so, 2 Praktikanten dort aus der Glaubensdikaste aus dem Glaubensdikasterium, die sozusagen mit Zetteln rumwedelten und sagten, also das sind die E-Mail-Adressen und an die dürft ihr unsere Vorschläge schreiben. So, das war dann aber derartig daneben, dass es noch am selben Tag um 23:30 Uhr eine Mail des Synodensekretariates gab, mit dem Agnes Wuckelt hat ihn vollkommen richtig mir als Ausrede beschrieben, mit dem Entschuldigungsbrief des Präfekten. Und dann gab es noch mal in der letzten Sitzung, allerdings dann schon, als also de facto der Text schon fertig geschrieben war, eine Begegnung, die sehr kritisch gewesen ist mit dem Präfekten. Also das war schon eine kleine Lektion, die dort die Synode den Kurialen erteilt hat, die das Thema raushalten wollten. Es ist aber in der Sache nichts passiert. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Ich hatte den Eindruck, es kommt durch die Synode etwas in Bewegung, aber jetzt ist die Synode vorbei. Und die katholische Kirche hat nichts, womit sie jetzt sozusagen Nachhaltigkeit aus sich heraus organisieren kann. Und da sind wir bei der Kehrseite der Problematik.
Ja, das wäre jetzt auch genau meine Frage an Agnes Wuckelt auch gewesen. Also ja, da passiert was, aber ist das nachhaltig? Sie haben vor der Synode gesagt, das Frauenbild der katholischen Kirche könnte sich mal ändern, dass des Papstes sowieso. Ist da was passiert aus Ihrer Sicht?
Nein, nein, es ist nichts passiert. Also wenn ich das, was zum Thema Frau gerade in dem Abschnitt 60 des Abschlussdokuments gesagt wird, dann steht dort etwas, was wir Frauen, gerade die, die damals in der feministischen Theologie und dann in der Genderforschung tätig waren, in den 80er Jahren schon aufgeschrieben. Ja, oder wenn da etwa gefordert wird, dass Frauen in der Verkündigung und in Unterrichtsmaterialien vorkommen sollen, dann denke ich mir, meine Güte, das haben wir in der Analyse von Religionsbüchern 1980 herausgefunden. Und da muss ich sagen, also da ist nichts passiert. Zumindest jetzt aus unserer Perspektive, aus unserer jetzt europäischen und vor allen Dingen dann auch deutschsprachigen Perspektive, ist nicht mal ein Millimeterchen passiert. Weil, gut, ich kann jetzt sagen, jetzt steht das in einem päpstlich ratifizierten Dokument drin.
Was Sie 1982 auch schon mal geschrieben haben, ja.
Genau. Also das stimmt, traurig, das stimmt, wütend. Das führt auch dazu, dass Frauen sagen, ich investiere da nichts mehr, denn ich habe mittlerweile ja schon viel andere Ideen. Ne? Und ja, Papst, Bischof Betzing hat ja dann auch das Papier, das wir in unserem synodalen Weg in Deutschland im Frauenforum Dienste und Ämter von Frauen in der Kirche erarbeitet haben, Fernandez zugestellt. Inwieweit das irgendetwas, was der Bearbeitung des Themas noch offen ist, dient, kann ich nur hoffen. Aber darüber bin ich jetzt auch, ja, ich bin zumindest insofern froh, als wir im synodalen Weg der Bischofskonferenz den Auftrag gegeben haben, unsere Ergebnisse in Rom zu präsentieren. Und das ist passiert. Also zumindest wird hier, was wir in Deutschland in unserem synodalen Weg beschlossen haben, dann tatsächlich durchgeführt von den willigen Bischöfen, die
Ja.
das mit Herzen auch mit abgestimmt und zugestimmt
Spielte
haben.
denn der Thomas Söding, der synodale Weg der Deutschen, eine Rolle in Rom? Also ich denke an die erste Versammlung noch zurück, wo die Deutschen ja so ein bisschen so als misstrauisch betrachtete, irgendwie, weiß ich nicht, ungezogene Kinder, Pubertierende so betrachtet wurden. Also es hieß, es sei beobachtet worden, wer sich mit den Deutschen zusammenstellt. Also man guckte genau, wer trifft sich mit diesen, mit den Spuddelkindern im Grunde. War das noch so? Hat sich das geändert?
Also, es gab 370 ungefähr Mitglieder und davon waren 5 aus Deutschland. Ja, das muss man zunächst mal auch zur Relativierung dieses Ganzen sagen. Aber Agnes, ich darf vielleicht noch mal ganz kurz auf deinen Punkt zurückkommen, weil ich ihn extrem auch wichtig finde. Tatsächlich ist es so, dass dass Deutschland das bislang einzige Land ist, in dem sich auch dann inkludierend in den synodalen Weg die Bischofskonferenz für den sakramentalen Diakonat ausgesprochen hat. So, und das ist jetzt Chance und Problem zugleich, weil es nicht gelungen ist, und das wäre möglich gewesen bei einer größeren Kooperationsfähigkeit des Glaubensdikasteriums, hier schon auf der Synode selber eine Gruppe zu bilden. Ja, das gehört, glaube ich, zu den großen Schwächen der Synode, dass das nicht gelungen ist. Aber das Thema ist gesetzt. Und von daher muss jetzt, weil es leider wahrscheinlich nicht betrieben werden wird von der Zentrale, muss man jetzt versuchen, alle möglichen anderen, natürlich organisatorisch viel schwächeren Netzwerke zu stärken, um jetzt möglichst auch noch andere Bischofskonferenzen oder anderen Organisationen zu einer solchen Erklärung zu bringen. Und dann würde sich die Situation sozusagen etwas anders darstellen. Das ist im Moment gegenwärtig bei dem schwächsten Punkt der Synode, nämlich das, was zu Frauenrechten gesagt worden ist, glaube ich, im Moment die allerwichtigste Aufgabe. Der synodale Weg in Deutschland ist sozusagen in allen Köpfen drin, allerdings weitgehend mit Karikaturen. Und von daher war eine wichtige Aufgabe tatsächlich, Agnes, auch das kann ich bestätigen, also die Bischöfe, die wir kennen, haben auf eine diesmal ziemlich kluge strategische Art und Weise die Anliegen des synodalen Weges vertreten. Und das heißt, man geht nicht so sehr mit der Machete in den Kampf, sondern benutzt auch gerne mal das Florett, hat aber vor allen Dingen das richtige Timing. Und zum Beispiel die Frage des sakramentalen Diakonates durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz nochmal an einer entscheidenden Stelle angesprochen zu finden, hat sicherlich geholfen, diesen völlig unzureichenden Satz auf den letzten Drücker noch in diesen Text hineinzubekommen. Es war dramatisch, ja, also ich rede da nichts schön. sondern das zeigt eher, also wie stark die Aufgaben sind. Inzwischen hörte man dann, demnächst kriegt ihr Deutschen
Staatssekretariat. Ja.
vom Chef des Staatssekretariats die Aufforderung, einen synodalen Rat in Deutschland auf Bundesebene zu gründen. Warten wir mal ab.
Ja, das gehört ja zu den Merkwürdigkeiten, dass auf einmal dann Dinge, die ja vorher doch sehr abgelehnt wurden, wie eben der Synodale Rat in Deutschland, also der als ständiges Gremium die Bischofskonferenz beraten soll, dass das, wenn man das Abschlussdokument ernst nimmt, dass dann das Schlussdokument, das dann verabschiedet wurde, ja eigentlich unausweichlich ist, wenn man ehrlich ist. Agnes Buckelt, sind das für Sie so Hoffnungszeichen, dass man auf einmal sieht, ja, der Papst macht sich sowas zu eigen. Man kann so ein bisschen böse sagen, das Schlimmste ist nicht passiert. Es gab auch keine sehr lautstarke Opposition, sagen wir mal, der Reaktionäre, die sagten, ach, das muss doch alles wieder zurückgehen. Oder sagen Sie, das ist doch alles viel zu wenig?
Ja, de definitiv ist es zu
Ja.
wenig. Ich kann mich darüber nicht freuen. Ich denke, was für mich eigentlich in diesem gesamten Kontext ein Problem ist, wo immer es wurde ja das Konsensverfahren einerseits praktiziert, andererseits gab es ja auch wirklich Abstimmungen. Und hier zeigt sich, dass alle Passagen des Dokumentes, in denen es wirklich um Frauen ging, in denen es um die Frage des Geschlechtes geht, und ja, Fragen von queeren Menschen blieben ja sowieso absolut unter fünf Teppichen, und wo es um Sexualität geht. Dort waren immer die meisten, also das haben die meisten Mehrstimmen, Entschuldigung,
Die
waren
meisten
die meisten
Gegenstimmen.
Nein-Stimmen.
Ja.
Und das finde ich einfach sehr, sehr tragisch, weil hier etwas ganz Elementares, was für menschliches Sein und menschliches Leben in unserer Kirche von Bedeutung ist. Und gerade der Punkt ist, dass unsere Kirche hier jetzt insbesondere im deutschsprachigen Raum in eine Vertrauenskrise und Glaubwürdigkeitskrise gekommen ist. Und dass sich da nichts bewegt, also das stimmt mich wütend und traurig zugleich. Und wie weit wir da gemeinsam weiterarbeiten können, weltweit, und nicht in Opposition zur Weltkirche gesehen werden oder uns auch in Opposition zur sogenannten Weltkirche fühlen. Das finde ich auch immer in der Terminologie ganz schwierig. Also da muss einfach was geschehen. Und ich denke, wo etwas geschieht, ist natürlich unter Frauen. Frauen sind mittlerweile weltweit vernetzt. Catholic Women's Council, Frauen in allen Erdteilen sind miteinander verbunden, und wir sind miteinander auf dem Weg. Und da bin ich überzeugt, dass unter dieser Perspektive wir einfach, solange wir geduldig bleiben und nicht aufgeben, ein Stückchen weiterkommen.
Ja, das fand ich auch bemerkenswert, also wie im Grunde ja so mal so eine kuriale Dramaturgie versuchte, diese ganzen Themen rauszuhalten, die sie aber durch alle Ritzen wieder reindrangen. Und zwar jetzt auch nicht nur durch die Europäer, sondern ja auch in Osteuropa, in afrikanischen Ländern, ist die Frauenfrage auch einfach virulent. Da gibt es zum Teil einfach konservativere Bischöfe, die sagen, interessiert mich nicht. Dann trifft man die Frauen aus diesen Ländern, die sagen, interessiert uns sehr wohl. Also das heißt, da merkt man auch dieses Narrativ irgendwie, ja, in Afrika oder in Osteuropa interessiert das keinen. Da sieht man, da sind vielleicht die Auseinandersetzungen härter, aber so einfach ist es nicht. Aber Thomas Söding, das ist ja auch genau diese Ungleichzeitigkeit, mit der die katholische Kirche ja auch gerade zu kämpfen hat. Also jetzt aus, sagen wir mal, kurialer Perspektive kann man sagen, ist das nahezu revolutionär, was da passiert. Also man stellt sich vor, Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation wäre vor so einem Gremium angetanzt und hätte gesagt, Entschuldigung, das war jetzt nicht gut, wie ich mich verhalten habe. Da merkt man, was sich verändert hat. Andererseits, wenn ich das jetzt, sagen wir mal, meinen Kindern erzähle, zwei jungen Frauen, 22 und 25 Jahre, 26 Jahre alt, dann sagen die, spinnst du, willst du uns das als Fortschritt verkaufen? In welcher Welt lebst du denn? Also, wie kann denn die katholische Kirche oder diese Ungleichzeitigkeit, die sich da gezeigt hat, überhaupt noch zusammenhalten?
Ja, ist eine absolute Schlüsselfrage, und eine Frage, von der nicht nur die katholische Kirche hin und her gerissen wird, sondern das ist ja auf der Weltebene überall so. Sowohl in den politischen Organisationen merken wir diese Kulturkämpfe, wir merken sie in allen anderen Weltorganisationen, die religiös geprägt sind, von den Anglikanern bis zu den Lutheranern, den Reformierten. In der katholischen Kirche ist es allerdings so, dass der Wille zusammenzubleiben signifikant ausgeprägt ist. Und das ist jetzt auf der einen Seite Risiko und auf der anderen Seite Chance. Auf der einen Seite ist es Chance. Agnes Wuckelt hat das beschrieben. Dieses ganze Networking, das tatsächlich zu unserer Kultur der Kirche gegenwärtig gehört, setzt auch diesen Willen voraus. Ich möchte etwas bewegen. Auf der anderen Seite ist es, das haben wir eben halt an dieser Thematik gesehen, auch an allen Fragen, da stimme ich Agnes Wuckelt auch zu, was Anthropologie, Sexualität anbelangt, kann das immer sozusagen gegen Veränderungen gedreht werden. So, was ist die Konsequenz? Die eine Konsequenz ist, dass sich die katholische Kirche ehrlich macht und das Verhältnis zwischen Einheit und Vielfalt, das ist nicht nur abstrakt jetzt so formuliert, wirklich runterbricht und sich vergegenwärtigt, was hält uns wirklich zusammen und wo sind die Spielräume der Freiheit, die wir auch wechselseitig einander vielleicht mal zunächst zugestehen, bevor wir jeweils auch verstehen, was woanders gemacht wird. Da gibt es zarte Ansätze in dem Text der Synode, diesmal zu denken und vor allen Dingen auch rechtliche Voraussetzungen zu verbessern, um diese größere Diversität zu organisieren. Aber auch das reicht bei weitem noch nicht und muss eben halt in der Rezeption gestärkt werden. Was die katholische Kirche erlebt, ist etwas Ähnliches wie auf der politischen Bühne, dass wir nämlich eine Anti-Minderheiten-Politik machen, dass es sozusagen versucht wird, Identität durch autoritäres Denken zu etablieren. Das ist leider Gottes eben halt auch in den Spitzen der Kurie nicht unbekannt, dieses Denken. Da ist dann auf eine sehr stille Art so eine Synode auch etwas Subversives. Also wenn dann beispielsweise die Sozialarbeiterin aus Südafrika erzählt, wie es um Kindeswohl und Kindesmissbrauch tatsächlich bestellt ist, in einer Kirche, die ja in manchen europäischen Zuschreibungen ja blüht, ja, dann ist das einfach der Realitätsschock. Oder wenn jemand, der pastorale Streetworker in Ozeanien ist, sagt, wie die Klimakrise konkret das Gemeinde Leben betrifft und zerstört. Ja, und dann sind das dichte Momente, in denen es dann auch mal leise wird in der Synode, wo man fragt: Synode, hast du es verstanden und hast du jetzt auch die Instrumente, um nachhaltig zu werden? Beim ersten wäre ich optimistisch, beim zweiten bin ich pessimistisch.
Ja, es ist ja das, was man so, also letztlich so ein Nebeneinanderstehen. Man sagt, auf der einen Seite, die katholische Kirche hat und braucht so eine Ambiguitätstoleranz, also muss lernen, Dinge einfach nebeneinander stehen zu lassen, ohne sie gleich irgendwie abzuwerten. Andererseits sieht man ja schon, dass die Dinge, die nebeneinander stehen, auch für viele identitätsstiftend sind. Das ist ja das, was Sie beschrieben haben, Thomas Söding. Also dass da, sagen wir mal, auch Bischöfe sagen, zu meinem katholisch Sein gehört eben dazu, dass Homosexualität eine Sünde ist und Frauen nicht Priesterinnen, nicht geweiht werden können, während andersrum natürlich, wie ich finde, zu Recht auch Frauen, sagen wir mal, aus Europa sagen, naja, zu meiner christlichen Identität gehört eben genau dazu, dass wir uns als gleichwertige, gleichrangige, von Gott geliebte Geschöpfe sehen, unabhängig von sexueller Orientierung, von der Frage, welche Gender-Identität wir haben. Also da sind ja auch Identitätsmomente berührt, also wo sie ja auch nicht einfach runtergehen können, Frau Buckelt, also dass sie sagen, naja, da stelle ich mal ein bisschen nach hinten, weil ich halt eben sehe, dass in, sagen wir mal, in der Kirche in Litauen oder in der Demokratischen Republik Kongo das eben nicht so akzeptiert wird. Wie kommen wir denn da raus?
Also, ich denke, es sind ja kleine Ansätze. Thomas Söding hat es auch schon erwähnt, dass die einzelnen Ortskirchen letztendlich für sich auch herausfinden müssen. Und so heißt es ja auch eigentlich am Anfang des Papiers, auch jetzt aufgetragen sind, für sich und für ihren eigenen Bereich Synodalität jetzt zu leben und zu gestalten. Und da glaube ich, gehört es jetzt zum einen, gehört großer Mut dazu und Ehrlichkeit und Transparenz der jeweiligen Ortskirchen, der jeweiligen Bischofskonferenzen, wenn die diesen synodalen Prozess auf der jeweiligen Ebene fortsetzen, tatsächlich das Aufeinanderhören einzuüben und ja, auch dieses große Problem zu lösen, wie lässt sich Kirche als Volk Gottes und eine ja, hierarchisch strukturierte Kirche, wie lässt sich da eine Annäherung finden? Das, glaube ich, ist jetzt etwas, was wir weltweit auf den Punkt bringen müssen. Und zugleich, glaube ich, darf nicht von denjenigen, die, wie wir jetzt im europäischen Kontext, einen Weg hingefunden haben zur Gleichstellung, der Geschlechter, darf nicht verlangt werden, dass das, was in anderen Erdteilen sich, noch nicht einmal anbahnt, auch erfüllt werden muss, bis wir soweit sind. Also ich habe den Eindruck, dass das in diesen Synodalversammlungen sehr wohl erkannt ist, dass mit Vielfalt und Einheit jongliert wird, dass gesagt werden kann, Vielfalt ist etwas Positives. Inwieweit das nicht aber doch wiederum geschwächt wird in einer ja, hierarchisch orientierten und strukturierten Kirche, die doch letztendlich gerade in den sensiblen anthropologischen Themen auf Gebot und Verbot setzt von oben und ein Einheitsraster über alle drüber legt. Und ich glaube, das kann nur gehen, dass wir tatsächlich mutig auch als Volk Gottes, also als alle Getauften, als alle Frauen und Männer, Menschen jeden Geschlechtes, das für sich jetzt aufgreifen und sagen, ja, wir setzen es um. Also ich sehe keine andere Chance, als dass wir tatsächlich sagen, wir nehmen jetzt das, was erkannt wurde. Wir sind viele Ortskirchen auf dieser Welt, die miteinander und aber manchmal auch sehr zeitlich versetzt und manchmal gegeneinander unterwegs sind. Wir nehmen es wahr, das zu gestalten und nicht irgendetwas, nicht einfach zu pausieren, weil wir sagen, die anderen sind noch nicht so weit. Und die anderen, die noch nicht so weit sind, was immer das auch heißt, nicht zu drängeln, zu uns zu kommen. Vielleicht müssen die anderen Ortskirchen in Afrika oder in Asien auch ganz, ganz andere Wege gehen, als wir das tun. Und ob wir das schaffen, also das ist ein Akt ohnegleichen.
Ja. Also da wird ja oft dann gesagt, ja, dieser Satz, ihr seid noch nicht so weit, das ist sozusagen koloniales Erbe, denn da sieht man wieder, ihr denkt, ihr seid der Nabel der Welt und wir müssen unsere eigenen Wege finden. Da habe ich, glaube ich, auch viel gelernt, so jetzt in diesen 3 Wochen in Rom. Es gab eine Pressekonferenz, wo der Kardinal Abongo, Demokratische Republik Kongo, daneben Bischof Overbeck saß aus Essen, wo man dann so sah, wie das auch aufeinanderprallte. Also dieser Abongo ist natürlich einer der bewundernswerten, wichtigen Kämpfer, wenn es zum Beispiel um die Kobaltminen geht, um Menschenrechte, der da wirklich für die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo, also vom Bürgerkrieg heimgesuchten Land ist. Auf der anderen Seite natürlich sehr konservativ aus unserer Sicht, was die ganzen Themen wie Gender, wie Frauen, wie Homosexualität angeht. Der sitzt auf einmal aber neben dem Bischof Overbeck, der von seinen Problemen erzählt, nämlich eine Kirche, die vom Missbrauchsskandal brutalst getroffen ist. Klammer auf, wer weiß, wie es in der Demokratischen Republik Kongo aussieht. Man spricht halt wahrscheinlich keiner drüber, der über Postsäkularität erzählt, während der andere sagt, boah, meine Kirchen sind voll. Gleichzeitig natürlich verschiedene Vorstellungen auch von, was ist nun christliche Freiheit? Also was ist nun das, auf worauf wir setzen? Das ist natürlich in Deutschland schon sehr stark auch die Betonung von Individualität, von eigengelebtem Glauben, während in der Demokratischen Republik Kongo das wahrscheinlich als ganz merkwürdig fremd angesehen wird, nämlich genau andersrum, wenn wir zusammenhalten, haben wir vielleicht noch eine Chance, irgendwie da den schlimmsten, der schlimmsten Gewalt zu entgehen. Also da geht es ja dann zum Teil um ganz andere Sachen. Also derjenige, der das alles zusammenhalten muss, sag ich mal, ist Papst Franziskus. Was trauen Sie dem zu? Kann er das? Vielleicht Agnes Buckelt.
Ja, ist schwierig. Ich bin ihm ja noch nie begegnet und wir hören ja nur gefiltert. Ja? Also die einen und ganz am Anfang hat er sich ja wirklich als einer präsentiert, der einfach anders ist. Teilweise auch wirklich einfach ist. Ich glaube, da, wo er sich so stark, wie jetzt auch in seiner jüngsten Enzyklika, für die Armen einsetzt, wo er sagt, wir müssen ein Herz füreinander haben, das ist etwas, was an ihm zu schätzen ist. Aber auch bei aller Grafik, wo wir also eine Pyramide zeichnen, dass ein Papst da ganz oben ist und die Kurie drunter ist, oder nach dem Zweiten Vatikanum, dass eben das Kardinalskollegium und das Bischofskollegium mit ihm zusammen zu sehen ist, das ist einerseits eben, sagen wir mal, Theorie, andererseits sind da Menschen zusammen, die so ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Und ich stelle mir vor, dass er manchmal, also der Papst manchmal hin und her gezogen ist, dass er manchmal dann doch etwas durchblicken lässt, was eben, ja, wie er selber sagt, eher als Lateinamerikaner und Mann favorisiert. Und wo er damit auch selber eingesteht, dass er eben eine ganz bestimmte Sichtweise hat, die ihn ausmacht. Es steht aber dann wieder in Konflikt zu der Macht, die er eigentlich hat. Ja, und oder die Macht, die ihm wiederum von anderen ja, vermindert wird, weil sie meinen, das kann man nicht machen. Also ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich möchte nicht in seine Haut stecken. Und ja.
Ja, und dann rutschen ihm so Sätze raus, ne, wie in
Ja.
Belgien irgendwie von den
Richtig, ja.
Frauen, die
Ja.
naturgemäß beim,
Ja. Also,
was alles sind,
ja,
gebären.
genau. Also,
Ja,
Frauen, dass Frauen die besseren Menschen
die
sind
besseren,
und
eigentlich
dass.
bessere Menschen sind, deswegen müssen wir sie vom Priestertum schützen, sage ich mal kurz
Schützen,
zusammengefasst. Ja.
genau. Und Frauen müssen vor sich selbst geschützt werden, damit sie nicht dem Klerikalismus erliegen,
Ja.
wenn sie behaupten, sie wären berufen. Und das dann wieder einordnet. Also ich denke, in dieser Frauenfrage ist er tatsächlich, ja, er geht da tatsächlich, erfolgt Johannes Paul II. Mit das Frauenbild, das dieser Papst geprägt hat, erfolgt Ratzinger, also Benedikt. Also da ist er auch konsequent. Einerseits, andererseits traurig, dass er nicht selber sieht, was er da aufgibt oder was er nicht zulässt. Ja, also ich denke schon, das heißt es ja auch an einer Stelle in dem Dokument, dass die Kirche ganz, ganz viel verliert ja, letztendlich nicht genügend wertschätzt, wenn Frauen nicht die genügende, ja, also wenn Frauen eine untergeordnete Situation haben. Aber ich glaube, das ist an anderen Punkten auch so. Also mir ist es, ich bin auch sehr stark eine, die für Inklusion eintritt, für echte Inklusion. Und da ist das Papier an einer Stelle lässt so einen kleinen Lichtblick zu, wo gesagt wird, also gerade Menschen mit Behinderungen leiden an dieser Kirche und sie leiden auch an einem patriarchalen Mitleid. Und ich glaube, wenn man das ausweiten würde, dass dieses patriarchale Gehabe, das den guttun will, also hier den Frauen guttun will, Frauen, wir beschützen euch, wir sagen euch, dass ihr eigentlich auf dem Thron sitzen sollt, dass genau das wiederum Leid zufügt. Das wäre ein wichtiger Gedanke, der ausgehend von diesem kleinen Nebensatz in diesem Abschlussdokument ausgeweitet werden könnte. Ne, das Gleiche, dass der Reichtum, den Kinder und Jugendliche einbringen, hochgelobt wird. Aber wo kommen Kinder und Jugendliche da irgendwo vor? Überhaupt nicht.
Wenig,
Ne?
gar nicht, na
Also,
ja. Thomas
genau,
Söding,
Frauen und
Sie,
Kinder, ja, genau.
genau, also
Aber
es ist alles letztlich viel so ein In-sich-Denken auch der Institution um ihrer selbst willen. Thomas Söding, Sie durften anders als Agnes Wuckelt und ich dem Papst was zurufen während der Synode. Was haben Sie ihm denn gesagt?
Ich habe einfach die Chance einer Audienz genutzt und nachdem der immer nur das Hohelied von Familie, Mutter und Kind jeweils auf Spanisch gesungen wurde, habe ich mich ans Mikrofon gestellt und ihm etwas über den Zusammenhang zwischen dem synodalen Weg in Deutschland und dem politischen Engagement und dem Aspekt der Glaubwürdigkeit gesagt. Er hat sehr freundlich, unbestimmt geantwortet. Also, das möchte ich nicht überschätzen. Ich würde gerne aber noch zur Rolle des Papstes drei kurze Sätze formulieren, vielleicht mit einem Nebensatz jeweils. Der erste Satz lautet: Ohne den Papst hätte es eine solche Synode, ohne diesen Papst hätte es eine solche Synode nicht gegeben, weil nämlich tatsächlich Franziskus auf die Idee gekommen ist, zu sagen, die hierarchische Kirche sei auch eine synodale Kirche. Das ist für viele eine unglaubliche Provokation gewesen. Das hat man vor einem Jahr gemerkt. Da gab es Frontalattacken gegen den Papst, gegen diese Idee, dass die katholische Kirche eine synodale Struktur habe. Diese Stimmen sind leiser geworden. Synodalität ist als Grundprinzip anerkannt. Allerdings haben dieselben Kräfte dann begonnen, nicht ganz ohne Erfolg, das Prinzip Synodalität zu schwächen. Zweitens, der Papst ist sehr oft da gewesen während der Generalaussprachen. Er hat nicht oft gesprochen, das haben aber seine Vorgänger auch nicht gemacht. Er hat damit der Synode auch Respekt gezeigt. Übrigens hatte ich persönlich den Eindruck, ich bin aber kein Mediziner, dass es ihm gesundheitlich eher besser ging als vor einem Jahr. Und zum Dritten hat er ja zum Schluss noch einen Knalleffekt gesetzt und darauf verzichtet, ein eigenes nachapostolisches Schreiben zu verfassen. Das hatte sich so eingebürgert in den letzten vielen, 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 vielen Weltsynoden. Die kenne ich von früheren Erfahrungen als theologischer Experte. Da haben die Synoden immer nur sogenannte Propositionis formuliert, also Empfehlungen. Heiliger Vater, du möchtest doch oder du mögest doch. Und dann war ich ehrlich gesagt, ohne jetzt ein Betriebsgeheimnis zu verraten, heilfroh, dass es später ein postsynodales Schreiben gegeben hat, dass so diesen bunten Strauß so ein bisschen geordnet hat, dass das Sinn und Verstand hatte. Und das war diesmal anders. Der Papst hat zum Schluss gesagt, ich approbiere den Text dieser Synode. Es kann sein, dass es da noch sozusagen gewisse kirchenrechtliche Klärungslücken gibt, aber für mich ist viel wichtiger der politische Wille, diese Synode von ihrem Ergebnis her anzuerkennen, zu veröffentlichen. Er hat gesagt, ich erkenne damit den Wert, Entschuldigung, dieses synodalen Prozesses an. Und er hat gesagt, jetzt fangt mal an, sozusagen andiamo, an die Arbeit. Und für den synodalen Weg in Deutschland halte ich das für extrem wichtig, weil ich tatsächlich befürchtet hätte, dass wir über einen langen Zeitraum hinweg sozusagen am ausgestreckten Arm hätten verhungern können, wenn es dieses postsynodale Schreiben nicht gibt, weil es diese Studiengruppen gibt und weil es sicherlich Kräfte gibt, die überhaupt kein Interesse daran haben, Synodalität jetzt im Moment auszuformulieren und dann gesagt haben, lass mal warten, lass mal warten, lass mal warten. Das ist jetzt nicht so. Wir treffen uns ja im synodalen Ausschuss wieder im Dezember und dann können wir uns auf einen Synodenschlusstext beziehen, der auch vom Papst anerkannt worden ist. Das ist eine Riesenchance und die müssen wir nutzen.
Was heißt denn jetzt das, was in Rom passiert ist, für Deutschland, Frau Ruckelt?
Also ich denke, es besteht jetzt auf der Basis dieses Textes, können wir nicht mehr so attackiert werden wie vorher. Denn also zum einen finde ich ja eigentlich, weiß nicht, ob das bewusst gefallen ist, der Text spricht vom synodalen Weg. Und entweder fand man tatsächlich jetzt kirchenrechtlich nichts Besseres, weil
Oder man
es
hat sich verschrieben, ne?
oder hat sich beschrieben, aber es ist die Rede vom synodalen Weg. Und ich denke, da haben wir jetzt so eine kleine Wegkreuzung gefunden. Zum anderen, denke ich, sind wesentliche Punkte, die uns ja auch wichtig waren, wenn wir an den Grundtext und auch an den Orientierungstext gehen, in denen es um Macht und Partizipation ging. Dort sind teilweise kleine Passagen, die wir gut überführen können. Dann, ich denke schon auch, ja, bemerkenswert für einen solchen Text, dass der Rechenschaftsbericht nicht nur von unten nach oben abzugeben ist, sondern auch von oben nach unten und das sogar in einem, ja, eher Nebensatz oder Nebenbemerkung steht, das würde auch für den Papst gelten. Also, wenn wir das jetzt so zusammenlesen, dann sehe ich Chancen für unseren deutschen synodalen Weg und sage, wir haben gut gearbeitet. Inwieweit es die anderen Ortskirchen, die vielleicht eben jetzt erst sich auf den Weg machen, Synodalität für sich zu entdecken und zu gestalten und ja, sich auch einzuüben. Wir haben es ja auch noch nicht geschafft, hier in Deutschland uns dann wirklich synodal einzuüben. Dann kann da was geschehen. Vielleicht so ein kleiner, ich bin in Mailkontakt seit 2019, seit wir den deutschen synodalen Weg beschlossen haben, in Kontakt mit einer hochrangigen Juristin in Guatemala. Sie ist nicht Theologin, aber sie verfolgt den deutschen synodalen Weg und jetzt die Weltsynode auf ganz interessante Weise. Und sie hat mir jetzt eine Mail geschrieben, die endete: Thank you, synodaler Weg.
Das
Und
finde ich
sagte,
interessant.
ne?
Ich war letztes
Ja.
Jahr auf einer Reise auch durchs Baltikum, was ja auch theologisch als sehr konservativ gilt. Und es kam, wie es kommen musste, war man dann so ein Abendgespräch mit so einem Weihbischof, der dann auch sagte, synodaler Weg, da sage ich gar nicht viel, ho, ho, ho. Also da ahnte man schon, was er davon denkt. Und am nächsten Morgen trafen wir eine junge Ordensschwester und die sagte, wir beobachten mit heißen Ohren, was ihr diskutiert. Und das ist für uns überhaupt nicht irrelevant. Also da sieht man ja auch, ja, da passiert vielleicht auch zumindest in Europa durchaus auch mehr, als manchen Konservativen auch lieb ist. Also andererseits Thomas Söding muss, kann man ja auch sagen, vieles, was wir jetzt so, wo wir uns auch so rauslesen, ach guck mal, Rechenschaftspflicht steht drin, ist ja doch alles auf Widerruf, ist ja doch alles so ein bisschen weichgespült. Also wer entscheidet denn dann letztendlich, wenn, keine Ahnung, sagen wir mal, ein Kardinal aus Köln sagt, ich hätte gerne eine schöne theologische Hochschule, dann sagt das Gremium, also der Diözesanrat, das braucht man nicht. Dann sagt der Kardinal, aber es ist mein pastoraler Schwerpunkt und er macht's. Ändert sich an sowas da überhaupt was oder was müsste passieren, damit sich da was ändert? Weil da kann man jetzt ja sagen, dass der vielleicht zwei Seiten mehr Begründung jetzt schreiben muss als vorher, kann ja auch nicht die Lösung sein.
Ja, also dem stimme ich zu und das ist natürlich die Nagelprobe, ne? Also wir reden
Ja.
jetzt in erster Linie über den synodalen Rat auf Bundesebene. Da ist es tatsächlich so, dass es eine erhebliche Anzahl an Schnittmengen gibt. Die müssen wir nutzen, die können wir spielen. Wir werden auch weltweit sehr interessiert beobachtet. Zwischen Australien und Lateinamerika gibt es sehr viel mehr Menschen, die uns die Daumen drücken und auf Solidarität hoffen. Und gleichzeitig ist es ja inzwischen so, dass es vielfältige Formen von Kommunikation gibt, sodass man sozusagen Best Practice Beispiele schon austauschen kann. Also was habt ihr in Australien besonders gut gemacht und gelernt und was ist vielleicht bei uns in Deutschland gut gewesen? Wie ist das bei euch in Lateinamerika? Also dafür ist natürlich diese Synodalität selber auch sozusagen sehr, sehr wichtig. Das würde ich jetzt sagen, ist ein wichtiger Faktor. Wenn jetzt jemand, ein Bischof sozusagen partout nicht will, dann tut sich unter den gegenwärtigen Bedingungen des Kirchenrechts die katholische Kirche sehr schwer, einen solchen zu einer Veränderung zu bewegen. Allerdings ist es so, dass ja zu den Leistungen und Ergebnissen schon der ersten Phase auch die Einrichtung einer kanonistischen Kommission gehörte. Die hat auch Bericht erstattet. Ich bin extra dahin gegangen. Ich bin kein Kirchenrechtler, aber ich bin natürlich gerade an diesen kirchenrechtlichen Fragen ganz besonders interessiert. Ich habe schon den Eindruck, dass die sich eine Reihe von Gedanken machen. Ich bin nicht ganz sicher, also wie lösungsorientiert es dann am Ende sein wird. Aber ich will drei Aspekte nennen. Erstens, es gibt eine ziemlich beschämende Formulierung im Kodex, dass die sogenannten Gläubigen nur ausschließlich beratend an den Entscheidungen der Kirche teilnehmen sollen. Und das steht jetzt in dem Text drin, dass dieses lediglich ausschließlich gestrichen werden soll, dass der gesamte Paragraph geändert werden soll. Wenn dort nur stünde, nehmen beratend teil, wäre das absolut nicht entsprechend dem, was auf der Synode debattiert worden ist. Da wird man auch der kirchenrechtlichen Kommission und dann dem Dikasterium für die Gesetzestexte sehr auf die Finger schauen müssen und natürlich auch nicht nur auf die Finger schauen müssen, sondern muss da in die Kontakte hineinkommen. Das Zweite ist in der Tat, dass von Rechenschaftspflichten die Rede ist, aber es gibt bislang gar keine Vorstellung offenbar, vor welchem Gremium, mit welchen Konsequenzen. Das alles kann man sich, wenn es gut läuft, vorstellen. Sozusagen Limburg ist überall. Es ist absolut nicht gesichert und dafür muss jetzt gekämpft werden. Und das Dritte ist, dass ja auch Partizipationsrechte gewährleistet sein sollen an dem, was wir beraten und entscheiden nennen. Da muss man wieder aufpassen, da hat es wieder semantische Veränderungen im Text gegeben. Aber letztendlich will man hier auf dieser römischen Ebene sozusagen immer diesen Gesamtaspekt betrachten, den Prozesscharakter des Ganzen. Da finde ich, können wir auch das eine oder andere jetzt nicht nur konzidieren, sondern auch integrieren in unsere eigenen Gedanken in Deutschland. Aber auch da gilt dann am Ende Butter bei die Fisch. Denn also mit reinen moralischen Appellen, die sind gut, ist es nicht getan. Wir brauchen Verlässlichkeit. Wir brauchen auch etwas, was wir in Deutschland lange fordern, Verwaltungsgerichtsbarkeit. Da schiebt man sich den schwarzen Peter zwischen der Bischofskonferenz und dem Dikasterium für die Gesetzestexte hin und her. Das ist ein unmöglicher Zustand, weil es ja die Gläubigen angeht, also auch auf die Ebene der Synode in Deutschland gehört. Also da ist enorm viel zu tun, aber durch die Weltsynode hat sich die Konstellation nicht verschlechtert, sondern hat sich verbessert.
Der Papst hat ja kurz vor Ende der Synode ein Lehrschreiben veröffentlicht, wo es um das Herz Jesu ging, also ein bisschen irritierend. Aber da steckt da schon auch was drin, was dieser Papst ja auch durchaus so beabsichtigt. Der sagt, ja, ihr mögt über Strukturen reden, das ist schon alles gut und wichtig, aber eigentlich muss es doch um was anderes gehen, um die Herzensumkehr, um eben das Herz, das den Armen gehört, das den Menschen gehört am Rande, die verzweifelt sind. Und ihr mit euren Strukturen, ihr kümmert euch doch eigentlich nur ums Zweitwichtigste. Agnes Wuckelt, macht der Papst damit einen Punkt oder ist das vielleicht falsch, das einfach so gegeneinander auszuspielen?
Das können wir nicht gegeneinander ausspielen. Also ich meine, dass ja, wir reden, wir müssen über Strukturen reden, wir müssen über Rechte reden. Das ist dringend nötig, also denn Strukturveränderung braucht eben auch einen rechtlichen Rahmen oder in einem ganz bestimmten rechtlichen Rahmen lassen sich Strukturen nicht verändern. Aber ich denke, unser Kirche sein hängt ja nicht nur an diesen Strukturen und dass da entsprechende Vorgänge geregelt werden, sondern wie setzen wir die Botschaft des Evangeliums um? Und was heißt es denn zu glauben? Und was heißt es, was im Dokument auch an einigen Stellen steht, dass der Heilige Geist wirkt und dass die Geistkraft Gottes es wirkt, die letztendlich Kirche verändert und Menschen bewegen kann. Also wir müssen vielleicht manchmal aufpassen, dass wir diese Glaubensdimension nicht aus dem Blick verlieren oder sie in ein anderes Feld schieben. Also wie man das miteinander verbinden kann, ist, glaube ich, auch ein Lernprozess, der ja, der auch, also aus meiner Sicht, wenn ich jetzt, ich habe ja jetzt nur Erfahrungen in den Synodalversammlungen, hier gab es natürlich das geistliche Wort, hier gab es Einhalte, wie wir sie genannt haben, die spirituelle Dimension von Kirche sein und miteinander auf dem Weg sein thematisiert haben. Aber es waren doch etwas nebeneinander, es war etwas, was nebeneinander stattgefunden hat. Und da, glaube ich, müssen wir uns noch einüben. Also wie kann oder wie geht dieses die Frage nach Veränderung von Strukturen zusammen mit einem gläubigen Vertrauen darin, sage ich jetzt mal tatsächlich, dass Geist Gottes bei uns ist, unter uns ist, dass die Zusage Jesu Christi, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, eine wirkliche Zusage ist und dass vielleicht genau dieses Problem, das wir hier immer wieder thematisieren, hier das Volk Gottes und da der hierarchische Apparat, dass wir einander zutrauen, und wahrscheinlich dann eher vom hierarchischen Machtapparat zu uns hin, dass auch wir vom Geist Gottes erfüllt sind, wie es im Papier ja heißt. Wir sind geheiligt, und dass wir uns das nicht wechselseitig absprechen. Also das scheint mir was ganz Wichtiges zu sein, nur ja, wir tendieren eher, dass die einen sagen, wir beten, und die anderen sagen, wir machen die Hardware. So kann es, glaube ich, auch nicht gehen.
Ja, Thomas Söding, gibt es die strukturgläubigen Deutschen?
Sie werden manchmal so hingestellt, und
Ja.
dann gibt es wieder andere, die meinen, bei uns würde in Deutschland alles so wahnsinnig gut organisiert. Ich glaube, die Wahrheit ist vielleicht sozusagen etwas mehr in der Mitte. Diese Enzyklika von Franziskus habe ich selber als einen sehr politischen Text und als ein Bekenntnis gelesen. Das kann man meines Erachtens daran sehen, dass er Bezüge expressis verbis zu seinen vielleicht wichtigsten anderen Enzykliken hergestellt hat. Das ist zum einen Evangelii Gaudium, also sozusagen die Programmschrift, ohne die auch dann die weitere Synodalität gar nicht vorstellbar gewesen wäre. Und das ist zum anderen Fratelli Tutti, also ein Ausgriff auf den interreligiösen Dialog, speziell mit dem Islam. Letztendlich, ich verkürze jetzt, um die Sache der Menschenrechte zu fördern. Und beide Male ist der Papst hart angegriffen worden, angeblich sozusagen die Wahrheit des katholischen Glaubens zu verraten. Und jetzt zeigt er hier auch sein jesuitisches Herz. Das ist ja auch eine jesuitische Tradition. Jetzt, also von dort her komme ich, das bewegt mich. Das fand ich an diesem Text beeindruckend, insbesondere den Auftakt. Sonst so diese ganzen theologiegeschichtlichen Abteilungen über Herz-Jesu-Frömmigkeit sind auch
Muss man sich so ein bisschen
interessant.
durcharbeiten,
Das ist ein bisschen Fleißarbeit und okay, gut,
ja.
kann man lesen,
Ja.
muss man aber nicht.
Aber ich finde, das zeigt ja schon, dass es auch in eine Dimension geht, die, sagen wir mal, jetzt auch über die reinen Strukturdebatten hinausgeht. Auch die Frage, wie die katholische Kirche von sich redet, wie sie sich hinstellt, also auch wie sie mit Frauen umgeht. Also wenn sie sozusagen also das pejorativ durchzieht und sagt, naja, man muss sie im Grunde vor diesem Amt schützen, dann hat sie in einer Welt, in der der Papst ja sehr klar sieht, wie gefährdet die Menschenwürde, die Menschenrechte sind, natürlich auch einen schlechten Stand. Also ich glaube, da gibt es auch was, wo man sieht, dass dieser synodale Prozess in Rom, der Weg, der da eingeschlagen ist, ja durchaus auch was damit zu tun hat, was diese katholische Kirche in der Welt will. Wir fragen ja auch nach der Zukunft der katholischen Kirche. Agnes Buckelt, wo sehen Sie denn diese Zukunft dieser katholischen Kirche, wo ja manche hier in Deutschland schon denken, eigentlich hat sie ja kaum noch eine.
Also ich glaube schon, es wird sie wird immer kleiner werden. Und denn und ich hoffe schon, dass es eine Kirche der Laien wird. Also allein schon jetzt zahlenmäßig, wenn ich so die Statistiken anschaue, wie sich das Verhältnis Laiinnen und Kleriker verhalten wird. Wird es eine Kirche der Laien und Laien werden, wenn wir wirklich sagen, wir sind Kirche? Ja, also daran wird es hängen. Und ich denke, nur dann kann sich wird Kirche hier in unserem Raum auch bleiben. Wenn wir, ja, wirklich, also wir sind Kirche, ist jetzt schon besetzt, aber ich denke, all diese Bewegungen, die wir in unserer Kirche und am Rand unserer Kirche haben, werden uns hinweisen, wie Kirche sich ja, stellen wird. Und es wird auf uns ankommen, jetzt zu schauen, wie definieren wir Amt das gemeinsam mit mit den Amtsträgern machen und also fragen, wie soll sich dieses Verhältnis stellen? Und dass wir von dort her auch neu nachdenken, wo sich denn Kirche sein auch verdichtet. Also neu nachdenken über Liturgien. Wenn wir sagen, Eucharistie ist das Zentrum unseres Glaubens, dann muss da zwingend drüber nachgedacht werden, wenn wir Kirche bleiben wollen. Und das geht dann nur, dass wir eine Kirche von Laien und Laien sind, ja, versuchen, ja, Salz der Erde zu werden und Licht auf dem Berg oder das Licht nicht unter dem Scheffel stellen.
Thomas
Anders.
Witt, ja, das geht's nicht, ne?
Ja.
Thomas Witt, vielleicht ganz kurz, bevor wir zu dem Chat kommen, hat das eine Chance, was Agnes Buckelt gerade beschrieben hat, oder sind die Gegenkräfte stärker?
Das hat eine Chance. Weltweit wächst die katholische Kirche,
Ja.
nominell. Und früher hatte man ganz häufig gehört, ja, ihr im Norden und im Westen, ihr seid eine sterbende Kirche, weil ihr euch letztendlich diesem aufklärerischen Zeitgeist anheimgegeben habt. Aber guckt auf uns, ja, denn bei uns sozusagen blüht alles, wächst und gedeiht. Das war diesmal deutlich weniger auf der Synode zu hören als früher. Zum einen, weil es das Eingeständnis von einer ganzen Reihe von Sprechern, aber auch von Sprecherinnen aus dem Global South gegeben hat, auch aus Afrika, auch aus Asien, die gesagt haben, wir haben enorme Schwierigkeiten, die jungen Menschen auf unseren Weg mitzunehmen. Dann werden gerne jetzt nochmal wird der Schuld draußen gesucht, Digitalisierung und so weiter. Es ist noch nicht so weit, dass man auch nach eigenen Fehlern sucht, wenn man das machen würde man doch feststellen, dass wir in einer sehr pluralen Weltgesellschaft leben, in der es Ungleichzeitigkeiten, aber auch Gleichzeitigkeiten gibt. In Europa fand ich insbesondere, das möchte ich jetzt auch hier sagen, also verheerend, dass ein Erzbischof von Wien erklärt hat, die katholische Kirche in Europa würde sterben. Ja. Also da denke ich an meine Kinder und ich bin inzwischen auch schon Großvater und sage, nee, also die sterben nicht, sondern die leben. Die Frage ist nur eben halt, wie sich dieser Glaube in dieser europäischen Kultur, die so stark durch das Verhältnis von Glaube und Vernunft geprägt ist, wie sich dieser Glaube tatsächlich weiterentwickeln wird. Ich glaube auch, dass wir eine Theologie des Volkes Gottes brauchen. Ich glaube auch, dass wir neue Zugangsvoraussetzungen zu den kirchlichen Ämtern brauchen. Und ich bin sicher, dass das am Anfang nicht flächendeckend auf einen Schlag gehen wird, sondern dass dann eben halt einzelne, vielleicht Kontinente, Europa ist aber der schwierigste von allen, vielleicht zunächst mal einzelne Länder anfangen, auch tatsächlich in diese Umsetzung zu gehen. Im Moment gelingt das nur auf der formalen Ebene, also was wir jetzt als synodalen Weg in Deutschland beschrieben haben, aber damit kann es auf keinen Fall enden.
Sie nicken. Zustimmt, ja.
Genau, so sehe ich es auch. Also ich war gerade in Gedanken in Frankreich,
Ja.
Poitiers. Also da gibt es tatsächlich Modelle von Kircheleben, denen wir vielleicht was abgucken könnten. Ne? Also ich glaube auch, dass wir die spezifischen Strukturen der deutschen Kirche sind vielleicht auch noch mal hinderlich mit all dem, was wir an Ordnung haben, an Kirchensteuer und. Wissen wir alle. Auch die Frage der Ämter bei uns ganz anders organisiert als in Frankreich. Also da finde ich, wäre so ganz spannend, einfach nur mal in europäischen Nachbarländern zu schauen, wie dort Kirche gelebt wird und welche Bedeutung da auch die Laien und Laien in der Kirche haben und wie auch das klerikale Amt gelebt wird.
Ja.
Also von daher bin ich auch jetzt nicht pessimistisch. Ich glaube nur, dass ein Haus voll Glorie schauet, das ist schon lange nicht mehr.
Ja, herzlichen Dank. Soweit erstmal jetzt bei uns auf dem Podium, dem virtuellen, wenn man so will. Ich habe ein bisschen in den Chat geschaut, wo Frau Boch mir die Diskussion ein bisschen zusammengefasst hat. Wenn ich es richtig sehe, gibt es eine Reihe so von konkreten Fragen auch an Thomas Söding. In der deutschen Synode gab es die vier großen Themen: Macht, Sexualmoral, priesterliche Lebensform, Stellung der Frau. Das gab es in Rom ja so nicht, wurde weggedrängt, spielte das keine Rolle, kann man ja fragen. Wie schätzen Sie die Autorität des Schlussdokuments ein? Also wie verbindlich ist das nun also ist das nun lehramtlich abgesegnet oder eben nicht? Guck mal gerade so ein bisschen durch. Auch hier unten sehen Sie eine Chance, dann tatsächlich im deutschen synodalen Weg echte Entscheidungen paritätisch zwischen Bischöfen und Laien zu treffen. Also das sind so, sagen wir mal, die drei Fragen, die jetzt an Thomas Söding gehen. An Agnes Wuckelt finde ich auch nochmal die Frage nach Deutschland. Können wir das wirklich so bei uns umsetzen? Das ist ja auch die Frage auch nach den ungeduldigen Frauen. Da schreibt einer seinen eigenen Diözesanrat, er lebt da eher als dröge. Also sie haben ja nun irgendwie gesagt, hey, es muss von den Laien kommen und im Grunde ein Plädoyer auch dafür, ihr Leute, ihr müsst selber vorangehen. Da kommt jetzt so ein bisschen als Gegenposition, naja, wenn ich nun so angucke, was bei mir zu Hause los ist, kann ich ja nur sagen, manchmal gibt es doch relativ wenig Power zur Veränderung. Also vielleicht Thomas Söding mal zu den konkreten Fragen und dann die Agnes Buckel zur Power in Deutschland.
Ja, zunächst mal zur thematischen Spannweite. Ich glaube, ein sehr wichtiges Thema. Dieser gesamte synodale Prozess begann mit einer weltweiten Befragung, die mehr oder weniger intensiv vor Ort dann auch tatsächlich durchgeführt worden ist, aber doch zu einem bemerkenswerten Ergebnis geführt hat, das
Hm.
dann auch bemerkenswerterweise zu Papier gebracht wurde. Erstens, die Weltkirche hat ein Klerikalismusproblem. Zweitens, die Weltkirche hat ein Problem damit, Frauenrechte zu garantieren. Drittens, die Weltkirche hat ein Problem mit Priestern, die sich auf ihre traditionellen Rollen zurückziehen. Und viertens, die katholische Kirche hat ein Problem damit, dass sie Menschen, die ihre Sexualität anders leben, als es im Katechismus der katholischen Kirche steht, exkludiert. Das war jetzt nicht künstlich von mir an diesen Text herangelesen, sondern das ist weltweit die Bestätigung, dass der synodale Weg in Deutschland keineswegs nur deutsche Sonderthemen bearbeitet hat, sondern aus dieser Auseinandersetzung mit den systemischen Faktoren des Missbrauchs heraus eben halt eine Problemanzeige formuliert hat, die für die gesamte katholische Kirche wichtig ist. Jetzt ist es allerdings so, dass von Anfang an immer das Bestreben der Leitung gewesen ist, ich nehme den Papst da nicht raus, das Problemspektrum, das Themenspektrum der Synode zu reduzieren, letztendlich nur auf das Thema Synodalität. Das hat nie geklappt. Aber wenn man nacheinander verfolgt, zum Beispiel an so einem Thema wie LGBTQ, diese Konsultation weltweit, dann den Synthesebericht dieses Jahr und dann das Schlussdokument, ist es immer schwächer geworden, diese Thematik. Und das hängt daran, dass eben halt dieser Wille, beschäftigt euch bitte mit Synodalität, doch nicht ohne Wirkung geblieben ist. Allerdings sind die Probleme nicht von der Weltkarte. Ich bin sehr für diese Strukturierung von Prozessen, weil ich glaube, dass damit Voraussetzungen geschaffen werden, und zwar langfristig Voraussetzungen geschaffen werden, überhaupt diskursfähig und problemlösend zu werden. Zweitens, welchen Autoritätsgrad hat dieses Schlussdokument der Synode? Meine Antwort lautet einen hohen, einen genauso hohen, wie wenn es ein eigenes apostolisches Schreiben gegeben hat. Denn der Papst hat ja gesagt, das ist das, was ich jetzt approbiere. Allerdings könnte es sein, dass hier eine bestimmte Formel, die manche Kirchenrechtler gerne hätten, eben halt in dem, was der Papst gesagt hat, nicht auftaucht. Also gibt es jetzt schon die Überlegungen, dass das vielleicht nochmal in einer geeigneten Weise, wie das so für die katholische Kirche typisch ist, nochmal nachjustiert wird. Der Papst hat auch gesagt, ich muss noch mit anderen sprechen, wenn es jetzt um bestimmte Weiterungen geht. Und da hat er insbesondere an Konsequenzen aus der Arbeit der Studiengruppen gedacht. Da geht es um zum Beispiel Beteiligung des Kirchenvolkes an der Bestellung von Bischöfen. Da geht es um die Frage, wie man vorgeht, welche Rolle die Nunziaturen spielen und so weiter. Da ist unglaublich viel Unmut im katholischen Kosmos, der auch zum Ausdruck gekommen ist und der letztendlich diese Strukturfragen beantwortet. Ich sehe, wer versuchen will, den Text der Synode zu schwächen, das sind die Leute von rechts außen, und das sind diejenigen, die meinen, in der katholischen Kirche kannst du ohnehin nie was ändern. Und ich glaube aber, dass es gute Gründe für die starke Mitte in der katholischen Kirche gibt, zu sagen, wir können jetzt mit diesem Prozess arbeiten. Und welche Chance der synodale Weg hat? Ich glaube, ganz gute, wenn jetzt tatsächlich seriös die Arbeit in dem synodalen Ausschuss, so wie er begonnen hat, weiter verfolgt wird. Ich darf etwa sagen, wir treffen uns jetzt Mitte Dezember. Und da geht es darum, so etwas wie eine Plattform zu etablieren, wie wir Synodalität in Deutschland gestalten wollen. Dann, wenn wir eine Frühjahrssitzung haben, da ist geplant, dass wir so eine Art Verständigungstext, was heißt für uns Synodalität in Deutschland, entwickeln. Und dann brauchen wir ein Statut, das vom Synodalen Ausschuss beschlossen werden kann, damit wir bei der sechsten Synodalversammlung, die jetzt Anfang Januar 2000 26 terminiert, ist, Rechenschaft ablegen. können. Und danach beschäftigen sich Bischofskonferenz und ZDK mit dem Thema. Also wir sind da dran. Gleichzeitig beobachte ich, dass in ganz, ganz vielen Diözesen sehr viel passiert und in einigen gar nichts. Und in manchen sozusagen das Gegenteil von dem, was jetzt tatsächlich ansteht. Und das ist natürlich hoch irritierend und fordert jetzt einerseits die Bischofskonferenz, andererseits das Zentralkomitee der deutschen Katholiken als die beiden stärksten Player, jetzt hier Problembewusstsein zu schaffen, aber auch Lösungsenergie an den Start zu bringen.
Ja, Agnes Wuckelt, die Frage sozusagen, Frauenpower, die Power der Laien und Laien gegen die Beharrungskräfte derer, die es immer schon so gemacht haben, vielleicht auch gegen Resignation, gegen man kann eh nichts machen, was ja, glaube ich, auch in vielen Gemeinden auch ein sehr starkes Gefühl ist oder viele Leute auch dazu bringt, eben zu sagen, es hat keinen Sinn mehr, sich in dieser Kirche zu engagieren.
Ja. Ich denke, das ist wirklich das größte Problem, denn wir mussten einen langen Atem haben. Ich habe mal so gerade Revue passieren lassen, was uns eigentlich im Blick auf Veränderung von Kirche also anhängt. Die Würzburger Synode hatte ja auch, wenn man kurz noch also speziell auf die Frauenfrage schaut, hatte ja den Papst gebeten, zu überprüfen, den Frauendiakonat einzuführen. 1975 ist dieses Papier auf den Weg gebracht worden. Also nächstes Jahr haben wir 50 Jahre. Und so sind viele andere Strukturveränderungen der deutschen Kirche durch die Würzburger Synode diskutiert worden. Eine Synode, die sich tatsächlich noch Synode nennen durfte und wo eben wirklich Frauen und Männer und Jugendliche zusammen mit Bischöfen und anderen Klerikern unterwegs waren. Und all diejenigen, die dann in den 70er, 80er Jahren so in Kirche initiiert wurden, haben eigentlich noch davon gelebt, dass wir Kirche verändern, dass Kirche von unten ist, dass die Gemeinde, die Träger der Gemeinde nicht der Priester und der Pfarrer ist, sondern dass es die Gemeinde selber ist. Wir haben Gemeindekatechese und all das. Und wir haben die ganzen Räte und Gremien in dieser Zeit. Und ich glaube, zum einen ist viel Euphorie und ja, das ist auch die Zeit meines Studiums. Was haben wir? Wir wollten die Welt aus den Angeln heben, also die kirchliche Welt aus den Angeln heben. Und was ist davon geblieben? Und was konnte davon auch an die jeweils nachfolgende Generation, für die Würzburger Synode vielleicht dass der Zeitpunkt ist, wo sie geboren sind oder die eben weit danach geboren wurde. Konnte das noch übergehen oder war da bereits eine ziemlich frustrierte Generation unterwegs? Ich arbeite sehr stark auch religionspädagogisch, biografisch und ich glaube, dass das auch mit zusammenhängt. Ich habe in meiner Berufstätigkeit ja mit vielen jungen Menschen zu tun und habe auch im synodalen Weg, in der Synodalversammlung haben wir auch in Arbeitsgruppen noch miteinander zu tun gehabt. Und ich habe häufig nicht mit Gleichaltrigen gearbeitet, sondern mit jungen Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht unbedingt dann in den Diözesanräten und wo finden, sondern wo wir tatsächlich rausgehen müssten zu den Orten, wo junge Menschen versuchen, ihr Leben zu gestalten und von ihnen zu lernen. Also das, glaube ich, wäre ein Weg, wo wir auch unsere eigene Frustration vielleicht wieder mal anschauen und auf den Prüfstand stellen. Andererseits, glaube ich, ist doch die Energie auch weiter zu vermitteln. Also wenn ich mit jungen Menschen, also 20, 30-Jährigen zu tun habe und denen von früher erzähle, dann ist dieses früher eine Zeit, in der wir tatsächlich vielleicht stärker als jetzt im Rahmen des synodalen Weges Kirche verändern wollten. Also das ist für mich eigentlich das Spannende und das finde ich jetzt halt nicht in Diözesanräten, das finde ich auch hier in meiner Gemeinde nicht. Da müssten wir einfach schauen, wie vielleicht auch über Verbände, gerade als die Erwachsenenverbände mit den Jugendverbänden in Kontakt kommen. Und einfach mal hören, was dort läuft und wie wir all unseren Ballast, den wir jetzt die ältere Generation, die Erwachsenengeneration mit sich rumschleppt, mal beiseite legen und schauen, welche Ideen habt ihr denn? Und da ist viel da. Also vielleicht gehöre ich zu den unverbesserlichen Optimistinnen, aber ich glaube, anders geht es nicht. Ich sehe nicht, dass die Jugend nicht weiterhin Lust hätte auf Kirche. Das ist ganz anders als wir. Und ja, wie wir das zusammenkriegen, glaube ich, müssen wir auch einüben.
Es wird vielleicht ganz anders sein. Also gibt es sowas
Ja.
wie so ein postinstitutionelles Christentum oder ist das zum Diffundieren verurteilt? Vielleicht als Schlusswort für beide. Schlussfrage an beide.
Ich glaube auch, dass wir, also ob es postchristlich ist, also gerade,
Postinstitutionell, sagen wir mal,
ja,
postkirchlich, ja. Ah.
genau. Also ganz sicherlich können wir oder müssen wir einfach von dem, was für uns unaufgehbar scheint, auch mal einen Schritt zurücktreten. Und den Mut haben, etwas anderes zu tun. Also da würde ich jetzt auch ganz einfach sagen, Jesus von Nazareth hat auch geguckt, was anders ist. Ja, er hat hat diese Spannung ja gelebt. Also zum einen auf die Menschen zugegangen und hat nicht gesagt, du bleibst jetzt erstmal clean, nur dann darfst du mit mir essen oder du bleibst jetzt von der Straße weg, nur dann darfst du als Prostituierte mit mir essen, sondern er ist auf die Menschen zugegangen und war unter den Menschen und hat aber zugleich mit aller Konsequenz auch genau daran gezeigt, was Reich Gottes ist. Ne? Also von daher wäre es postkirchlich, einfach neue Wege zu finden und ja, mutig zu sein und nicht zu glauben, dass wir mit unseren ja, speziell auch deutschen Vorstellungen, wie etwas funktionieren soll, ja, in einen Lernprozess eintreten.
Könnte ja sagen, Jesus hat seinen Jüngern versprochen, ich bin bei euch alle Tage, aber nicht, ihr werdet eine katholische Kirche mit dem Papst und
Genau,
den
genau,
Bischöfen
genau.
mittleres Management haben, Thomas Söding, oder?
Ja.
Ja, Agnes, ich vermute, du hast dein Fach gewählt, weil du da so mittendrin in diesen Debatten gewesen bist und da immer also mit diesem Status quo unzufrieden warst und nach Alternativen suchen solltest. Ich wage es, das zu sagen, weil wir schon das eine oder andere Projekt zusammen gemacht haben. Ich selber habe mich fürs Neue Testament entschieden, vielleicht auch aus ähnlichen Gründen, aber dann mit einer anderen Konsequenz und nicht, weil ich irgendwie so ein kleiner Romantiker wäre, der sich jetzt nicht mit den Realitäten der Gegenwart auseinandersetzen wollte und sich in irgendeine angeblich ideale Vergangenheit flüchtete, die es nie gegeben hat. Ja, also eine konfliktfreie Kirche, eine problemfreie Kirche hat es tatsächlich nie gegeben. Was es allerdings gegeben hat, ist eine unglaubliche Blindheit über viele lange Passagen der Auslegungsgeschichte, wenn zum Beispiel von den Kleinen die Rede ist, die gefährdet sind und geschützt werden müssen, hat die Exegese bis weit ins 21. Jahrhundert selbstverständlich die Kleinen mit den Jüngern, ich gender jetzt ganz bewusst nicht, identifiziert und gar nicht erkannt, dass hier ein Problem innerhalb der Jüngerschaft selbst besprochen worden ist. Also schon sozusagen ein bisschen beschämendes Ergebnis, das aber zwei zwei Dinge zeigt. Und deswegen bin ich selber auch optimistisch. Erstens, diese Kraft des Ursprungs ist unglaublich. Also, dass durch Glaube Freiheit bestimmt werden kann, dass Freiheit sich in der Nächstenliebe darstellt. Das ist ein Innovationspotenzial, das meines Erachtens unabgegolten ist. Und zweitens, die Traditionsgestalten der Kirche, die sich immer gerne, besonders seit dem 19. Jahrhundert, Ewigkeitswert zugeschrieben haben, die sind in einer Weise hybrid, in einer Weise fluid, wie man sich das also kaum vorstellen kann. Und das wir dann sozusagen irgendwo ans Ende der Geschichte gekommen sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass wir mit einem bestimmten, sehr klerikalen Kirchenmodell, ich sage jetzt hier auch ganz bewusst erste Person Plural, weil ich selber auch in diese Gemeinschaft hineingehöre, so extrem erfolgreich, dass wir einfach nicht verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat und zu sehr immer noch an der Verteidigung dieses Status quo und dessen Verbesserung denken und dann zu wenig mitkriegen, was es an neuen Aufbrüchen
Was
gibt.
dann geschieht.
Ja, es ist eine Punktlandung, 20:30 Uhr. Ganz herzlichen Dank. Vieles, glaube ich, könnten wir noch diskutieren. Angefangen von konkreten Dingen, wer wird der nächste Papst und was wird er verändern, bis hin zu auch sehr grundsätzlichen Fragen, die zum Teil auch im Chat kamen. Also müssen wir nicht ganz tief auch über unser Gottesbild nachdenken, über das, was wir sozusagen als selbstverständlich irgendwie hinnehmen und so einfach gelernt haben, müssen wir da nicht auch nochmal viel tiefer gehende Fragen stellen, als wir es uns heute gestellt haben, wo wir ja doch sehr stark über die Strukturen geredet haben. Das alles, glaube ich, müssen wir auf weitere Veranstaltungen verschieben. Jetzt erstmal danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie mitgemacht haben. Es war eine sehr schöne Runde, die mir sehr gut gefallen hat. Vielen Dank an Sie alle, die Sie auch mitgemacht haben mit Ihren Fragen, mit dem Zuhören. Im Chat habe ich konnte gar nicht alles verfolgen. Ich muss mich ein bisschen aufs Moderieren konzentrieren. Aber ich habe gesehen, dass es da auch viele sehr lebhafte und durchaus sehr kluge Debatten gab. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Und jetzt hätte ich beinahe gesagt, haben Sie einen schönen Heimweg, aber der fällt ja aus. Also in diesem Sinne, schönes Ausschalten. Vielen Dank.
Dankeschön.